Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. So langsam geht der Präsidentschaftswahlkampf in den USA in die heiße Phase. Joe Biden, der Kandidat der Demokraten, hat jetzt endlich die Katze aus dem Sack gelassen, mit wem er gegen Präsident Trump antreten wird und mit wem er seiner bislang doch eher lahmen Kampagne neuen Schwung geben will. Es ist Kamala Harris, US-Senatorin aus Kalifornien mit indisch-jamaikanischen Wurzeln. Schon allein das ist historisch, aber es geht natürlich um viel mehr. Harris soll vor allem die Afroamerikaner mobilisieren und zudem auch für moderate Republikaner eine Wahlalternative sein. Wir berichten gleich und fragen dann nach beim Politikwissenschaftler Josef Bramel von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die weiteren Themen: Außenminister Heiko Maas auf Kurzbesuch in Beirut, Panne bei den Corona-Tests für Heimkehrer in Bayern, steigende Corona-Infektionszahlen in Deutschland, aber auch auf Mallorca. Familienministerin Giffey stellt den Altersbericht vor. Der Reisekonzern TUI erhält weitere Staatshilfen. Die Proteste in Belarus gehen weiter und mindestens 3 Tote bei einem schweren Zugunglück in Schottland. Corona hat den Präsidentschaftswahlkampf in den USA massiv verändert. Große öffentliche Auftritte kann es derzeit natürlich nicht geben, was allerdings für den Herausforderer von US-Präsident Trump, Joe Biden, wohl eher ein Vorteil ist. Hat er doch vor Corona das ein oder andere Mal einen eher zerfahrenen Eindruck hinterlassen. Seit gestern aber steht Biden nun wieder ganz im Rampenlicht wegen seiner Personalwahl. Kamala Harris wird seine Vizepräsidentschaftskandidatin. Eine gute Wahl, meinen viele bei den Demokraten. Claudia Sache.
Ein historischer Moment. Zum ersten Mal könnte eine schwarze Frau Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten werden. Die Entscheidung von Joe Biden, die kalifornische Senatorin Kamala Harris zu seiner Stellvertreterin zu machen, sorgte für große Euphorie unter den US-Demokraten. Ihre Nominierung sei ein historischer und stolzer Meilenstein für das Land, so die Demokratin Nancy Pelosi auf Twitter. Ex-Präsident Obama bezeichnete Harris als die ideale Partnerin, um Biden zu helfen, die Herausforderungen anzugehen, mit denen Amerika gerade jetzt konfrontiert sei. Und Senator Chris Coons aus Bidens Heimatstaat Delaware sagte, sie sei nicht nur eine großartige Running Mate, sondern auch eine tolle Partnerin beim Regieren.
She's got experience. She'll be not just a great running mate, but a great partner in governing.
Kamala Harris, Tochter einer indischen Mutter und eines jamaikanischen Vaters, verfügt bereits über Erfahrung im Regierungsgeschäft. Seit 2016 sitzt die 55-jährige ehemalige Generalbundesanwältin im US-Senat. Sie gilt als äußerst intelligent und hartnäckig, eloquent und charismatisch. Aber was noch wichtiger ist, sie ist Schwarze.
She will help him fulfill his promise. That the ticket, now the Biden-Harris ticket, will look like America, will represent the strength that immigrants bring to our country, the racial diversity that we need to make progress.
Sie wird ihm helfen, sein Versprechen zu erfüllen. Das Duo Biden-Harris repräsentiert Amerika. Es steht für die Stärke, die Immigranten in unser Land bringen und die ethnische Vielfalt, die wir brauchen, um Fortschritt zu machen, so Senator Coons. Vor allem hoffen die Demokraten, dass Harris es schafft, am 3. November die Jungen, die Schwarzen und die weiblichen Wähler zu mobilisieren, die die Demokraten brauchen, um die Wahl zu gewinnen. Kamala Harris ist der Gegenpol zu Trumps Rassismus und Sexismus, hofft Amy Allison von She the People, einem Netzwerk zur Stärkung der politischen Macht von schwarzen Frauen. Im Fernsehsender PBS sprach sie von einem besonderen Moment.
Es ist ein Funke der Hoffnung und es ist ein Hinweis darauf, dass die Demokraten bereit sind, das Weiße Haus im November zu gewinnen. Millionen schwarzer Frauen kämpfen seit Generationen dafür, dieses Land besser zu machen. Sie sind seit Jahrzehnten das Rückgrat der Demokraten.
Die Republikaner reagierten mit Kritik und Skepsis auf Kamala Harris' Nominierung. Der kalifornische Republikaner Tom Del Beccaro bezeichnete sie als ehrgeizig und eitel. Ihr ging es weniger um politische Inhalte, sondern nur darum, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Präsident Trump hatte bereits einen verunglimpfenden Spitznamen für Harris parat: Phony Kamala, falsche Kamala. In einem Interview auf Fox News sprach er von einer gefährlichen Wahl.
Sie gilt als eine der liberalsten Politikerinnen im Senat. Ich bin nicht sicher, ob das Land das will. Sie will die Steuern erhöhen. Sie will das Recht auf Waffen abschaffen und sie will Militärausgaben kürzen.
Cut spending for the military.
Angesichts des fortgeschrittenen Alters von Joe Biden, bei Amtsantritt wäre er bereits 78 Jahre alt, hat das Amt der Vizepräsidentin bei diesen Wahlen eine ganz besondere Bedeutung. Sollte Biden seine Amtszeit vorzeitig beenden, würde Kamala Harris das Land regieren.
Aus Washington war das der Bericht von Claudia Sarre. Und kurz vor der Sendung habe ich über die Nominierung von Harris mit Josef Brammel von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gesprochen und ihn zunächst gefragt, ob Biden also mit seiner Wahl alles richtig gemacht hat.
Herr Münchenberg, die Wahl war zu erwarten. Sogar ich habe diesmal richtig gelegen mit dem Tipp, dass es auf Kamala Harris hinauslaufen würde. Also war es so überraschend nicht. Biden machte das, was er machen musste. Er brauchte eine Woman of Color, eine Afroamerikanerin, um die afroamerikanischen Wählerinnen und Wähler für sich zu begeistern. Das hat ihm geholfen bei den Vorwahlen und bezeichnenderweise wäre er beinahe über Harris gestolpert, die ihm damals Rassismus vorgeworfen hat bei dieser berühmten Debatte. Und jetzt braucht er sie aber, um die Afroamerikaner zu mobilisieren, die seinerzeit schon die Wahl ausgesessen haben und Clinton nicht unterstützt haben. Er geht jetzt hier kein Risiko ein, aber gleichzeitig macht er sich dann angreifbar durch Trump, der ja hier auch einen Kulturkrieg Wahlkampf führt, er schürt offenen Rassismus, flirtet nicht nur mit Rassismus, er sagt den Weißen, da werden euch künftig noch mehr eure Pfründe wegnehmen, das haben wir bereits gesehen und das werden wir weiterhin sehen.
Da kommen wir noch mal später darauf zu sprechen. Zunächst mal, Sie haben gerade gesagt, die Erwartungen sind natürlich riesig, gerade dass sie die Afroamerikaner hier mobilisieren kann. Auf der anderen Seite hatte Biden doch schon auch bei den Vorwahlen jetzt genau bei den Punkten können. Also was kann Harris tatsächlich besser als Biden?
Eben noch mehr zu mobilisieren, damit die bei den Hauptwahlen dann wählen gehen. Er hatte ja dieses Problem und diese Wunde hat sie ihm ja zugefügt und vielleicht möchten sie jetzt damit diese Wunde wieder abdecken. Er stand ja bei vielen da als derjenige, der durch seine langjährige Tätigkeit im Senat auch verhindert hat, dass die Rassentrennung überwunden wurde. Sie hat dann damals dargelegt, dass sie als kleines Mädchen eben nicht mit Bussen in weiße Schulen gebracht werden durfte, wegen Beinen und so und so. Das heißt, die waren ohnehin schon nicht mehr so mobilisiert, waren schon enttäuscht von ihrem Halsbringer Obama. Biden war ja auch in der Obama-Regierung und hat vieles nicht verhindern können, worüber jetzt viele enttäuscht sind. Und vielleicht soll es jetzt eine Frau richten, die jetzt wieder vielleicht den Funken Hoffnung entzündet, den seinerzeit Obama schon entzündet hat. Und sie ist auch jünger, dynamischer und das ist vielleicht auch ein Kriterium. Biden ist nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit, so macht er zumindest manchmal den Eindruck, aber die ist messerscharf, die ist, wenn man Anhörungen sich ansieht, sehr, sehr bei der Sache und das könnte durchaus auch helfen.
Sie haben es gesagt, Harris hat ja als Wahlkämpferin Biden auch scharf angegriffen, sie wollte ja selbst Präsidentschaftskandidatin werden. Ist die einst schärfste Kritikerin jetzt loyal genug oder anders gefragt, besteht da nicht auch ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem, wenn sie plötzlich jetzt mit Biden antritt?
Ich glaube, dass sie damit eben allen signalisiert, nein, so schlimm ist es dann doch nicht. Ich werde dafür sorgen, dass vieles dann so wird, wie ihr euch das wünscht. Sie wird eine Projektionsfläche sein, anbieten. Ob sie angenommen wird, muss man sehen. Da muss man eben wirklich genau hinsehen, ob dann auch viele auch aus technischen Gründen vielleicht nicht wählen gehen können. Und da gibt es noch so viele andere Unwägbarkeiten. Erinnern Sie sich daran, dass während der Amtszeit Obamas der Voting Rights Act, die Sektion 4, ausgehebelt wurde. Bis es eben in den 60er, Mitte der 60er Jahre eingeführt wurde, wurden eben Afroamerikaner von Wahlen abgehalten. Die mussten Rechtschreibtests und alles Mögliche machen. Und man hatte eben dann diese Einzelstaaten, die sowas gemacht haben, unter Aufsicht Washingtons gestellt. Und genau in der Amtszeit Obamas hat man das weggetan. Man hat gesagt, ja, wir haben jetzt einen Afroamerikaner im Weißen Weißen Haus. Man braucht das nicht mehr. Aber wir werden sehen, dass viele Einzelstaaten im Süden der USA, zumal es dann vor allem Afroamerikanerinnen und auch Latinos wieder schwerer machen werden, zur Wahl zu gehen, hohe Auflagen fordern oder die Zeiten für Wahlen zu verkürzen. Da ist noch sehr vieles möglich, was auch wieder für sehr viel Unruhe sorgen könnte.
Nun sind die Erwartungen jetzt riesig an Kamala Harris. Auf der anderen Seite ist sie ja im Wahlkampf ziemlich schnell gescheitert, als es darum ging, eben als Präsidentschaftskandidatin nominiert zu werden. Also die Frage ist ja schon, kann sie wirklich Wahlkampf?
Die Frage würde ich zunächst Biden stellen. Ich befürchte sogar, dass sie Wahlkampf, ja, den Auftritt, den öffentlichen, besser kann als Biden. Biden muss erst nochmal überzeugen. Biden hat bisher dadurch gepunktet, dass der andere sich ja mehr oder weniger immer wieder vor laufenden Kameras selbst zerlegt hat in der Corona-Pandemie und jetzt auch in der Wirtschaftskrise. Das heißt, Biden ist ruhig geblieben, hat nichts getan, um Trump daran zu hindern, sich selbst zu schaden. Aber wir haben noch viel Zeit bis dahin und Biden muss dann auch wieder mal raus aus seinem Keller und muss dann auf die Bühne und er ist nicht der Stärkste. Ich würde eher auf Biden schauen, jetzt nicht auf die Vize. Ja, die ist wichtiger als sonst, weil Biden eben, wie gesagt, schon ein bisschen älter ist, weil es bleibt Joe Biden selbst, der wichtig ist und der hat eine weitere offene Flanke, die jetzt aber Harris nicht abdeckt. Man hat Biden gezwungen, in der Abtreibungsfrage von einer eigentlich mittigen Position weit nach links rauszugehen. Harris ist da in der gleichen Liga und das ist wieder eine offene Flanke, die schon bei Hillary Clinton da war. Da können jetzt die Republikaner wieder sagen, egal was er sonst macht, dieser Trump, er hat Mike Pence, einen von uns, an seiner Seite und diese Aspekte dürfen wir nicht außer Acht lassen.
Nun hat sich ja der amtierende Präsident schon zu Wort gemeldet, hat Harris verbal doch ziemlich attackiert. Sie sei gemein links als Wahlkämpferin gescheitert. Auf was muss sich Harris einstellen? Auf welche Polemik, auf welche harte Rhetorik?
Ich glaube, das war jetzt nur mal der Anfang der Dreckskampagne. Roger Stone ist ja wieder auf freiem Fuß und der scheut ja vor nichts zurück, Leute zu verunglimpfen und der wird weiterhin im Hintergrund sein. Da wird sehr viel noch ans Tageslicht kommen von Frau Harris, was wir bisher noch nicht wissen, was dann auch den einen oder anderen moralisch Orientierten aufschrecken lässt. Aus dem Munde Trumps klingt das immer ein bisschen scheinheilig, aber er wird versuchen, hier diese Kandidatin richtig zu verunglimpfen. Und da ist wirklich jedes Mittel recht. Das sollte man Trump und seinem Team unterstellen.
Sagt der Politikwissenschaftler Josef Bramel von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wut und Verzweiflung sind im Libanon noch immer allgegenwärtig nach den schweren Explosionen im Hafen von Beirut, die über 170 Menschen das Leben gekostet haben. Die Regierung ist zwar inzwischen zurückgetreten, aber die Frage bleibt, wie soll es im Libanon weitergehen, das mit Vetternwirtschaft und Korruption ziemlich zu kämpfen hat. Antworten hat auch der deutsche Außenminister Heiko Maas heute bei seinem Kurzbesuch nicht im Gepäck, aber immerhin finanzielle Hilfen. Klaus Remmer hat den Außenminister begleitet.
Erster Stopp nach der Landung, der Hafen von Beirut. Dem deutschen Außenminister wurde die Trümmerlandschaft nach der Katastrophe gezeigt. Häuserfassaden ohne Fenster, Autos zerbeult, zerstört und kaum wiederzuerkennen. Überall ehemalige Container, die durch die Druckwelle wie zertretene Pappkartons wirken.
Ja, es ist doch noch mal etwas anderes, das mit eigenen Augen zu sehen, was hier vor wenigen Tagen in Beirut geschehen ist. Das Maß an Verwüstung und an Zerstörung ist, ich würde mal sagen, für Menschen, die in Deutschland leben, nahezu unvorstellbar.
Maas hatte Soforthilfe im Gepäck. Deutschland hat 20 Millionen Euro zugesagt. 4 davon brachte der Außenminister mit. Dem libanesischen Roten Kreuz wurde noch am Flughafen ein symbolischer Scheck in Höhe von 1 Million Euro übergeben. Wie will man sicherstellen, dass die deutsche Hilfe nicht in den bekannt tiefen Korruptionskanälen Libanons versickert, wurde Heiko Maas heute in Beirut gefragt.
Die Mittel, die wir zur Verfügung stellen, und das sind ja einige Millionen Euro, die wir jetzt auch heute schon hier mitgebracht haben, die kommen in die Hände des Roten Kreuzes oder der Agenturen der Vereinten Nationen, mit denen wir schon lange, lange zusammenarbeiten. Und da sind wir sicher, dass dieses Geld dort ankommt, wo es hin soll, nämlich bei den Leuten, die im Moment in Not sind.
Doch über die Soforthilfe hinaus ist in den nächsten Jahren weitere Aufbauhilfe notwendig. Darüber sind sich alle einig. Heiko Maas betonte dabei aber heute Voraussetzungen und das Stichwort Konditionalität. Der Libanon brauche umfassende Reformen. Neben der Korruptionsbekämpfung nannte Maas Rechtsstaatlichkeit und Investitionssicherheit als Vorbedingungen.
Ich glaube, der Protest auf der Straße, der ist so groß, dass mit einem einfachen Weiter-so und ein paar kosmetischen Veränderungen das nicht mehr gehen wird.
Der deutsche Außenminister sprach darüber hinaus mit den Beschäftigten der deutschen Botschaft. Das Botschaftsgebäude wird momentan noch auf statische Schäden hin untersucht. Auf einem Parkplatz vor dem Gebäude traf Maas über 100 Mitarbeiter zum Gespräch jenseits von Kameras und Mikrofonen. Eine deutsche Mitarbeiterin der Botschaft war durch die Explosion ums Leben gekommen. Weitere wurden verletzt.
Ich finde, es gehört auch dazu, dass ein Minister dorthin geht und sagt, ihr seid nicht alleine und wir werden alles dafür tun, dass die schwierige Situation, in der wir jetzt sind, mit einer Botschaft, in der wir nicht mehr arbeiten können, mit Menschen, die verletzt sind und auch verängstigt sind, dass wir uns jetzt sehr intensiv mit deren Sorgen und Nöten beschäftigen und damit natürlich auch Stück für Stück die Arbeitsfähigkeit unserer Botschaft wiederherstellen können.
Außenminister Heiko Maas im Beitrag von Klaus Remme. Und damit ins Inland. Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie hat sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder selbst zum obersten Vorkämpfer erklärt. Bayern lässt zum Beispiel großflächig und kostenlos testen. Doch genau hier ist jetzt einiges schiefgelaufen, weshalb Söder seinen geplanten Kurztrip zum Amtskollegen Günther in Schleswig-Holstein kurzfristig abgesagt hat. Im Fokus der Kritik steht aber die bayerische Gesundheitsministerin Hummel. Johannes Reichert berichtet.
Melanie Hummel gibt Einblick in ihre Gefühlswelt.
Das ist etwas, was mich massiv ärgert, was mich auch massiv, da möchte ich auch allen, die jetzt hier in Unsicherheit sind und auf ihr Ergebnis warten, sagen, dass ich das sehr bedauere, weil das auch nicht in unserem Sinne gewesen ist, dass hier eine Verzögerung hineinkommt.
900 positiv auf das Coronavirus Getestete, die noch nichts von ihrem Schicksal wissen. Der Grund? Händisch ausgefüllte sogenannte Untersuchungsanträge der Getesteten, die dann im Labor von Mitarbeitern noch einmal eingetragen wurden.
Es mussten fast eben auch 60.000 Tests händisch eingegeben werden und das hat einfach zu einem starken Verzug geführt. Ich habe das heute früh erfahren. So haben wir eben hier uns sehr stark dahinter geklemmt, dass wir heute noch eine Lösung erarbeiten.
Zusätzliches Personal soll nun in einer Nachtschicht auf morgen den Kontakt zu dem positiv Getesteten suchen. Diese sei nur per Mail und Handynummer erreichbar. Auch das laut Ministerium eine Herausforderung. Proben seien nicht verloren gegangen, versichert Hummel. Der Präsident des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf, nennt die Behördenpanne höchst ärgerlich. Laut Zapf kamen die Verzögerungen an den drei Autobahnteststationen zustande. Mitgrund ist laut Zapf auch der massive Ansturm auf diese Testzentren.
Jetzt hat sich ergeben, dass ganz, ganz viele Menschen sich haben testen lassen, 60.000 so etwa, die häufig natürlich auch nicht aus Risikogebieten stammen, sondern die Interesse hatten oder die gesagt haben, es gibt ja eine Quarantäneverordnung, kann ich mich da nicht schnell freitesten lassen? Das wäre doch ideal. Und daher ist die Zahl der Tests massiv angestiegen und hat zu dieser Problematik geführt.
Sie übernehme die Verantwortung für die Panne, so Hummel, und stellt gleichzeitig klar:
Derjenige, der aus dem Risikogebiet kommt und sein Testergebnis nicht kennt, hat die Quarantänepflicht. Das muss ich an der Deutlichkeit auch noch mal sagen.
Nähere Angaben zu den Ländern, aus denen die positiv getesteten Reiserückkehrer kamen, gibt es noch keine. Nur so viel: Viele der Infizierten, die am Flughafen ankamen, seien auf dem Rückweg vom Balkan gewesen. Ministerin Hummel will trotz allem positiv in die Zukunft schauen. Der Übergang der Teststellen auf die Firma Ecolog an den Flughäfen und die Firma Eurofins an den Raststätten und Bahnhöfen verlaufe gut, so Hummel. Die Datenübertragung geschehe dort nun digital. Die Ergebnisse sollen also spätestens 48 Stunden später bei den Getesteten vorliegen.
Wir haben gerade ein überlappendes System. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir jetzt klären, abarbeiten, informieren und uns darum kümmern, dass das ist mir an der Stelle jetzt das Wichtigste.
Die bayerische Gesundheitsministerin Hummel im Beitrag von Johannes Reichert. Deutschlandweit steigen die Infektionszahlen weiter an. Am Ende, das ist wohl klar, wird es mit Disziplin und Auflagen nicht getan sein. Allein ein Impfstoff kann helfen. Aber die gestrigen Nachrichten aus Moskau, dass dieser nun gefunden sei, kann hierzulande nicht recht überzeugen. Franka Bilan.
Jens Spahn ist überaus skeptisch mit Blick auf den russischen Impfstoff. Der Christdemokrat mag nicht daran glauben, dass die Wirksamkeit des Mittels wirklich erwiesen ist. Dass Moskau aus politischen Gründen einen Erfolg präsentieren möchte, das sagt der Gesundheitsminister am Morgen im Deutschlandfunk zwar nicht. Dass Präsident Putin aber seine Tochter als Beleg für den Durchbruch präsentiert, gibt offenbar auch ihm zu denken.
Es geht ja nicht darum, irgendwie Erster zu sein, sondern es geht darum, einen wirksamen, einen erprobten und damit eben auch sicheren Impfstoff zu haben.
Derzeit fehlen wissenschaftliche Belege. Die dritte Phase der Zulassung mit mehr als 1.000 erfolgreich geimpften Testpersonen hat in Russland nicht stattgefunden. Klaus Tschichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Institutes, in Deutschland zuständig für die Impfstoffzulassung, warnt vor allzu schnellen Schritten.
Ich würde auch davon abraten, von diesem russischen Impfstoff. Dazu ist es wirklich notwendig, dass hier eine Zulassung unter den üblichen regelgerechten Bedingungen erfolgt. Und dazu ist mir die Datenlage, so wie ich sie im Moment erkennen kann, wirklich zu gering.
Da eine Impfstoffzulassung hierzulande also noch in weiter Ferne ist, hilft aus Sicht des Gesundheitsministers nur Prävention. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen gilt zum heutigen Schulbeginn eine besonders strenge Maskenpflicht, nicht nur auf dem Schulhof, sondern eben auch während des Unterrichts. Alles nicht so einfach, meint im Gespräch mit unserem Sender der Leiter eines Kölner Gymnasiums, Michael Wittka-Jelen. Raumgröße und Durchlüftung sind seiner Ansicht nach entscheidend, um den Schülern zu erlauben, hin und wieder die Maske doch mal fallen zu lassen.
Ich denke da insbesondere an die sprachlichen Fächer, wo auch Aussprache und Prononcierungen in Mundbewegungen eingeübt werden müssen. Das wird sich im Alltag dann zeigen, ob die Momente, die wir da zur Verfügung haben, nämlich zeitweise auf die Maskenpflicht zu verzichten, dann ausreichend sind.
Mehrere Bundesländer erhöhen inzwischen die Bußgelder. Wer in Nordrhein-Westfalen in Bus und Bahn auf die Maske verzichtet, kann ab heute sofort mit 150 Euro zur Kasse gebeten werden. Ähnliches gilt etwa in Mecklenburg-Vorpommern. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig verweist allerdings auch auf die Ahndung von Verstößen gegen die Quarantänevorschriften.
Unser Schutzkonzept für die Bevölkerung funktioniert nur, wenn sich alle an die Regeln halten, insbesondere wenn es um die Quarantäne geht.
Die Sozialdemokratin hatte vor geraumer Zeit bereits darüber nachgedacht, die Maskenpflicht in ihrem Bundesland auszusetzen. Doch eine steigende Infektionszahl zwinge zu einem Umdenken. Mit 1.226 Neuinfektionen innerhalb eines Tages liegt sie heute so hoch wie seit Mai nicht mehr.
Auch andere Staaten melden inzwischen wieder steigende Infektionszahlen, nicht zuletzt Spanien von der Pandemie besonders hart getroffen. Inzwischen hat das Auswärtige Amt deshalb für manche Regionen wieder eine Reisewarnung erlassen. Noch ist die bei den Deutschen so beliebte Ferieninsel Mallorca aber außen vor. Aber auch hier gehen die Zahlen weiter nach oben. Oliver Neuroth.
Der britische Markt ist Mallorca und seinen Nachbarinseln schon weggebrochen, als die Regierung in London Ende Juli eine Quarantänepflicht für Reiserückkehrer verkündete. Wir stehen am Abgrund und fallen gerade, hieß es damals von der Vereinigung der mallorquinischen Hoteliers. Dass nun auch der deutsche Urlaubermarkt wackelt, der mindestens so wichtig ist wie der britische, beunruhigt viele auf der Inselgruppe. Regionalpräsidentin Francina Armengol hat sich Anfang der Woche mit Spaniens König Felipe auf Mallorca getroffen und mit ihm über die Sorgen der Menschen gesprochen. Nach ihren Worten haben es die Balearen gerade am schwersten von allen spanischen Regionen. Ich habe dem König gesagt, dass wir gerade den größten wirtschaftlichen Schaden erleiden. Unsere Arbeitslosigkeit ist in die Höhe geschnellt. Unsere Region lebt schließlich vom Tourismus. Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie könnte Urlauber abschrecken, so die Befürchtung der Regionalregierung. In den vergangenen Tagen haben die Gesundheitsbehörden auf den Balearen jeweils rund 200 neue Covid-19-Fälle registriert. Mehr als 1.000 Menschen gelten zurzeit als erkrankt, auf einer Inselgruppe, die gerade einmal knapp 1,2 Millionen Einwohner hat. Dass die Situation sich auf den Balearen und in etlichen anderen spanischen Regionen gerade zuspitzt, habe auch etwas mit einem Versagen der Behörden zu tun, meint der Wirtschaftswissenschaftler Miguel Otero. Es fehle Personal, um die Infektionsketten nachzuverfolgen.
Dann, man hat auch die Nachtlokale aufgemacht. Da war der Druck vom Tourismussektor natürlich groß, dass man auch die Diskotheken, Clubs aufmacht. Das war wahrscheinlich auch ein Fehler. Jetzt in vielen Städten und so hat man das auch wieder verboten.
Für das Auswärtige Amt ist die 7-Tages-Entwicklung der Covid-Fälle entscheidend. Wie viele Menschen haben sich innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner infiziert? Liegt die Zahl über 50, spricht die Bundesregierung normalerweise von einem Risikogebiet. Das heißt, Urlauber können ihre Reisen kostenlos stornieren. Wer schon am Urlaubsort ist, darf sich vom Reiseveranstalter nach Hause bringen lassen. Die Balearen haben die Schwelle von 50 inzwischen knapp überschritten. Kommt die deutsche Reisewarnung, stürzt die Tourismusbranche auf den Balearen in eine nie dagewesene Krise. Der spanische Reiseverband stellt schon klar, die Lücke, die deutsche Urlauber hinterlassen würden, könnten Touristen aus Spanien niemals auffüllen. Schon jetzt rechnet der Reiseunternehmerverband Exceltour damit, dass in der spanischen Tourismusindustrie in diesem Jahr 750.000 Arbeitsplätze wegfallen und der Branche Einnahmen von 83 Milliarden Euro entgehen.
Von Spanien nach Belgien, weil auch dort die Infektionszahlen wieder steigen, haben die Behörden in Brüssel zu drastischen Maßnahmen gegriffen. Paul Vorreiter hat die Einzelheiten.
Der Bürgermeister der belgischen Hauptstadtregion, Rudi Verfort, hatte es vergangene Woche kommen sehen.
Est-ce qu'on arrivera et quand on arrivera, ça, je n'en sais rien. Bien évidemment, je ne souhaite pas qu'on arrive aux 50 cas par 100 000 habitants, mais si on devait.
Er wisse nicht, wann und ob es dazu kommt, dass die Zahl der Neuinfektionen die kritische Marke von 50 je 100.000 Einwohner übersteigt. Wenn es aber soweit ist, werde in der Hauptstadtregion eine allgemeine Maskenpflicht eingeführt. Genau das ist jetzt eingetreten. Die Marke war bereits vergangene Woche in einem der 19 Stadtbezirke in Saint-Gilles gerissen worden. Inzwischen ist der Wert in mehreren Gemeinden überschritten. Für die Brüsseler bedeutet das, alle, die über 12 Jahre alt sind, müssen an öffentlich zugänglichen Orten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, es sei denn, sie treiben gerade Sport oder gehen einer intensiven körperlichen Betätigung nach, zum Beispiel wenn sie auf dem Bau arbeiten. Bislang galt die Maskenpflicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäften sowie in Fußgängerzonen. Die Polizei soll verstärkt kontrollieren, ob sich die Menschen an die neue Vorgabe halten. Unterdessen stieg in der ersten Augustwoche in ganz Belgien die Zahl der Neuinfektionen weiter, wenn auch weniger stark als in den Tagen davor. Im Durchschnitt zählten die Behörden mehr als 600 Neuinfektionen pro Tag, 12% mehr als in der Vorwoche. Besonders betroffen ist die Region Antwerpen. Dort war ein nächtliches Ausgehverbot erlassen worden, um die Ansteckungsrate zu verringern. Aufgrund der Hitzewelle wurde es allerdings ausgesetzt.
Aus Brüssel berichtete Paul Vorreiter und jetzt weitere Berichte in Kurzform. Arbeitsminister Hubertus Heil musste eine geplante Reise nach Rumänien kurzfristig absagen wegen Corona. Kai Clement.
Die Regierungsmaschine war startklar, der Minister eingetroffen, dann die plötzliche Wende. Hubertus Heil informierte kurz vor dem Abflug nach Bukarest die Delegation, es sei zu erwarten, dass Deutschland die rumänische Hauptstadt in Kürze als Corona-Risikogebiet ausweisen werde. Aus Gründen der Fürsorgepflicht müsse er die Reise deshalb absagen. Am Abend die Bestätigung. Das Robert-Koch-Institut hat nun in Rumänien insgesamt 18 Kreise auf seiner Liste, darunter auch Bukarest. Er habe mit seiner rumänischen Amtskollegin telefoniert, so Heil am Abend. Sie habe die Absage mit großem Verständnis aufgenommen. Geplant waren Termine, außer mit der rumänischen Arbeitsministerin Alexandru, auch mit dem Premier und dem Außenminister des Landes und ein Treffen mit Saisonarbeitern, die in der Landwirtschaft in Deutschland tätig waren. Nach den vielen Corona-Infektionen auch rumänischer Arbeiter in der deutschen Fleischindustrie hätte es um das Aus für Werkverträge und Leiharbeit für die Branche gehen sollen. Er habe verabredet, den Schutz rumänischer Arbeitnehmer in Deutschland nun per Videokonferenz zu besprechen. Er sei zuversichtlich, so Heil, dass er die Reise nach Rumänien bald nachholen könne.
Die Schweiz will trotz der Pandemie Großveranstaltungen bald wieder erlauben. Dietrich Kalmeurer.
Das Verbot, das ursprünglich bis Ende August gelten sollte, wurde nun noch einmal um einen Monat verlängert. Aber ab Oktober dann sollen solche Veranstaltungen wieder möglich sein, das beschloss nun die Schweizer Regierung. Die Organisatoren müssen sich jedoch an strenge Schutzmaßnahmen halten und von den Behörden eine Genehmigung einholen. Entsprechende Kriterien dafür sollen demnächst erarbeitet werden. Die seit Anfang Juli in der Schweiz geltende Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln wird ausgeweitet. Ab Mitte des Monats muss auch in sämtlichen Flugzeugen, die auf den Airports der Eidgenossenschaft starten oder landen, ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Nachdem in der Schweiz die Zahl der Coronavirus-Ansteckungen bereits einstellige Werte erreicht hatte, stiegen im Zuge der Lockerungen die Fälle wieder an. Zuletzt wurden 274 Infizierte innerhalb eines Tages gemeldet. Der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset bezeichnete die Lage als fragil, aber unter Kontrolle.
Im Zuge der schärferen Düngevorgaben soll das Grundwasser in belasteten Gebieten besser überwacht werden, Martin Polanski.
In vielen Gegenden mit intensiver Tierhaltung sind die Böden überdüngt. Das ist vor allem für das Grundwasser schlecht. Zu viel Gülle lässt die Nitratwerte im Wasser steigen. Bisher hat jedes Bundesland nach eigenen Kriterien die sogenannten roten Gebiete ausgewiesen, in denen die Belastung durch Dünger besonders groß ist. Zukünftig sollen bundesweit dieselben Regeln gelten. So wird etwa vorgeschrieben, dass es eine Grundwassermessstelle auf 50 Quadratkilometer geben muss und ab wann ein Gebiet als besonders mit Nitrat belastet gilt. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hält das für einen wichtigen Schritt.
Sie konnten die Messungen der Bundesländer gar nicht richtig vergleichen. In dem einen Bundesland war mit gleichen Rahmenbedingungen lag ein Landwirt zum Beispiel im roten Gebiet, aber im anderen Bundesland nicht. Dass die da alles andere als erfreut sind, im Gegenteil, das kann man absolut nachvollziehen. Deshalb haben wir gesagt, wir brauchen Transparenz, wir brauchen Vergleichbarkeit.
In den bald bundeseinheitlich festgelegten roten Gebieten sollen ab dem kommenden Jahr strengere Düngeregeln angewendet werden, um Böden und Grundwasser besser zu schützen. Die EU-Kommission hatte diese Änderungen vor dem Europäischen Gerichtshof erwirkt, da die bisherige deutsche Praxis nicht den EU-Vorgaben entsprach. Die Bundesregierung musste daraufhin ihre Düngeverordnung verschärfen. Die einheitlichen Messkriterien jetzt sind eine Voraussetzung, um die Düngeverordnung regional passend umzusetzen. Der Bundesrat muss der Neuregelung noch zustimmen.
Seniorenministerin Giffey hat heute den sogenannten Altersbericht vorgestellt. Uwe Lüb.
Möglichst lange selbstständig und eigenverantwortlich leben, dabei kann die Digitalisierung ältere Menschen unterstützen. Das sagte Seniorenministerin Giffey, SPD, anlässlich der Vorstellung des Altersberichts der Bundesregierung. Es würden aber noch längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Es gehe um mehr, so Giffey, als Skypen mit den Enkeln oder Einkaufen übers Internet. Dafür fordert sie, digitale Angebote mehr als bisher an den Bedürfnissen älterer Menschen auszurichten. Man müsse ihnen auch helfen zu lernen, mit digitaler Technik umzugehen. Insgesamt nutzen zwar viele Ältere das Internet, Giffey beklagt aber eine Kluft innerhalb der älteren Generation. Je gebildeter Ältere sind, desto eher nutzen sie das Internet. So haben schon bei den Ende 60-Jährigen und Älteren geringer Gebildete deutlich weniger Zugang zum Internet als besser Gebildete.
Eine Bank auf Puerto Rico soll deutschen Kunden geholfen haben, Steuern zu hinterziehen. Philipp Eckstein.
Bei der Bank handelt es sich nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung um die Euro-Pacific Bank mit Sitz auf Puerto Rico. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch einen Datensatz, den das Bundeskriminalamt erhalten hat. Mithilfe dieser Unterlagen war es den Ermittlern offenbar möglich, die Eigentümer von Briefkastenfirmen zu identifizieren. Der Datensatz soll Informationen zu mehr als 400 Kunden der Bank aus Deutschland enthalten. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt teilte auf Anfrage mit, dass seit Juni ermittelt werde. Der Datensatz sei dem BKA anonym zur Verfügung gestellt worden. Zu der Bank und den Beschuldigten wollte sie keine Details nennen. Bereits am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft die Wohnungen von 6 deutschen Kunden der Bank durchsuchen lassen. Gegen weitere Kunden der Bank sollen Ermittlungen laufen. Die Euro-Pacific Bank wollte sich auf Anfrage nicht zu den Vorwürfen äußern.
Ja, und fehlt noch die Zusammenfassung von der Frankfurter Börse, heute mit Viktor Goitka.
Das Logo des Reisekonzerns TUI, das ist ein lächelnder Mundwinkel. Doch beim Unternehmen gibt es derzeit so gar nichts zu lachen. Das Geschäft mit Kreuzfahrten, mit Urlaubsflügen, mit Hotels, das hat in der Corona-Krise überhaupt nicht gut funktioniert. Jetzt bekommt der Konzern Staatshilfe, und zwar zum zweiten Mal schon. Unter anderem die staatliche Förderbank KfW stockt ihren Kredit nochmal um 1 Milliarde auf. Und der Bund hält sich sogar die Möglichkeit zum Staatseinstieg in das Unternehmen offen. TUI-Aktien schießen in einer ersten Freudenreaktion auf die neuen Hilfen rund 10% nach oben an der Börse, schließen den Computerhandel aber 4% im Minus. Denn jetzt muss TUI ja erst noch zeigen, dass das Geschäft wieder anzieht. Der deutsche Leitindex DAX heute 0,9% höher, er schließt bei 13.058 Punkten. Fast den ganzen Tag über gab es kaum Bewegung. Der Schub kam dann erst am Nachmittag von den US-Börsen. Dort gibt es das, was die Börsianer Big Five Boost nennen. Die großen 5 Tech-Konzerne wie Apple und Microsoft, die legen heute kräftig zu. Und weil sie viel Gewicht in Indizes wie dem S&P 500 haben, schieben sie auch die ganze Kurve dieses amerikanischen Leitindexes nach oben. Mancher Anleger hofft auch darauf in den USA, dass sich Demokraten und Republikaner in Sachen Anschlusswirtschaftshilfen irgendwann endlich einigen könnten.
Der Börsenbericht war das von Viktor Goitker. Der Blick auf die Uhr, jetzt ist es 23.44 Uhr. Sie hören die Sendung »Das war der Tag«. Die Proteste in Belarus gehen weiter. Viele Menschen wollen nicht hinnehmen, dass Amtsinhaber Lukaschenko die Wahlen erneut mit 80% der Stimmen gewonnen haben soll. Und die Lage, sie spitzt sich zu, denn die Sicherheitskräfte haben jetzt doch erstmals Schusswaffen eingesetzt. Florian Kellermann.
Wie es zum ersten Einsatz einer Schusswaffe gegen die Demonstranten kam, ist bisher unklar. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht in Brest im Westen von Belarus. Nach Angaben des Innenministeriums seien die Polizisten von einer Gruppe von Protestierenden angegriffen worden. Ihre Warnschüsse seien ignoriert worden. Daraufhin hätten die Polizisten das Feuer eröffnet, um sich zu verteidigen. Der Demonstrant ist nach Informationen des Radiosenders Euroradio schwer verletzt. Die Kugel habe ihn am Kopf getroffen. Bürger legten heute aus Solidarität Blumen am Ort des Geschehens nieder. Ebenso wie in Minsk, am Ausgang der Metrostation Puschkinskaja, wo schon am Montagabend ein Protestierender unter nicht geklärten Umständen ums Leben kam. Die Journalisten von Radio Svoboda sprachen mit einer Frau, die dort eine rote Nelke in den Metallzaun einer Absperrung steckte. Das Regime hat eine Grenze überschritten. Es gibt nur noch Gut oder Böse. Entweder stehst du auf dieser Seite oder auf deren. Wir sind friedlich. Die Generation meiner Eltern hat Lukaschenko ins Amt gewählt. Meine Generation, die 35- bis 45-Jährigen, hat ihn ertragen. Aber jetzt geht das Regime auf unsere Kinder und Enkelkinder los. Und die Machthaber sitzen da und tun so, als wäre nichts passiert. In der vergangenen Nacht war es vor allem in Minsk wieder zu heftigen Zusammenstößen zwischen den Einsatzkräften der Regierung und den Demonstranten gekommen. Diesmal vor allem in Wohnvierteln, da das Zentrum weitgehend abgeriegelt war. Die nur teilweise uniformierten Polizisten setzten wieder Schlagstöcke und Gummigeschosse ein. Sie stoppten auch Autos, deren Fahrer durch Hupen ihre Solidarität mit den Protesten zeigten. Die Fahrer mussten aussteigen und wurden unter anderem mit Füßen getreten. Die Einsatzkräfte nahmen allein in der vergangenen Nacht über 1000 Menschen fest. Die Proteste setzten sich heute in kleinerem Umfang auch tagsüber fort. In vielen Städten bildeten sich Menschenketten, häufig schweigend, ohne Transparente, so vor dem größten Lebensmittelmarkt im Zentrum von Minsk. Amtsinhaber Alexander Lukaschenko meldete sich heute erneut zu Wort und spielte die Proteste abermals herunter. Der Grundstock dieser sogenannten Protestierenden, da sind Leute mit einer kriminellen Vergangenheit und Arbeitslose. Wer keine Arbeit hat, der treibt sich eben sinnlos auf den Straßen herum. Deshalb bitte und warne ich alle im Guten, nehmt eine Arbeitsstelle an. Dabei wird immer offensichtlicher, dass der Protest praktisch alle Teile der Gesellschaft erreicht hat, mit Ausnahme der Sicherheitskräfte. Die Schauspieler des Theaters in Mogiljow solidarisierten sich heute ebenso mit den Demonstranten wie führende Onkologen. Der Metropolit der orthodoxen Kirche in Belarus, Pavel, rief heute alle Seiten dazu auf, den Dialog zu suchen.
Florian Kellermann über die anhaltenden Proteste in Belarus. US-Außenminister Mike Pompeo befindet sich derzeit auf Europatour. Seine insgesamt 5-tägige Reise wird ihn auch nach Slowenien, Österreich und Polen führen. Aber erste Station war jetzt Tschechien. Dort ging es nicht zuletzt um die technologische Zusammenarbeit mit China, die die USA gerne beschränkt sehen wollen. Peter Lange hat die Einzelheiten.
Der Auftritt vor dem Senat im Wallenstein-Palast in Prag war für Mike Pompeo fast ein Heimspiel. Nicht nur, weil neben der tschechischen auch die amerikanische Nationalhymne gesungen wurde. Im Oberhaus des tschechischen Parlaments hat die Opposition die Mehrheit. Und die sieht das Verhältnis zu Russland und China deutlich kritischer als die Regierung und viel kritischer als Präsident Miloš Zeman. Die Gefahren, die gegenwärtig von beiden Regimen ausgehen, standen dennoch im Mittelpunkt der Ansprache von Mike Pompeo. Die Hoffnung von 1989, dass die Zeit autoritärer Regime vorbei sei, habe sich nicht erfüllt. Russland versucht weiterhin, ihre Demokratie zu untergraben, ihre Sicherheit durch Desinformationskampagnen und Cyberattacken. Eine noch größere Gefahr gehe allerdings von China und seiner kommunistischen Partei aus. Allein in ihrem Land sehen wir Kampagnen der Einflussnahme gegen ihre Politiker und Sicherheitskräfte. Wir sehen den Abfluss wichtiger industrieller Daten, die sie mit ihrer Kreativität erzeugt haben. Wir sehen den Einsatz ökonomischer Macht gegen die Freiheit selbst. Es sind nicht mehr Panzer und Gewehre. Es ist heute ganz anders. Der Besuch des US-Außenministers in Prag, das war der Tonlage nach der Besuch bei einem langjährigen Freund und zuverlässigen Verbündeten bei den Militärmissionen im Ausland, wie etwa in Afghanistan. Da gehört es sich nicht, Druck auszuüben, aber der eine oder andere freundschaftliche Ratschlag war schon zu vernehmen. Im Interesse der Energiesicherheit sollten Gasversorgung und Atomkraftwerke in westlicher Hand bleiben. Wenn sie anderen Ländern erlauben, die Energieinfrastruktur zu bauen, ist das riskant und wird ihre Unabhängigkeit verringern. Womit Pompeo indirekt Nord Stream 2 ansprach, das Pipeline-Projekt mit Russland, das von Washington attackiert wird, und die Erweiterung des tschechischen Atomkraftwerks Dukovany, an dem auch ein US-Anbieter interessiert ist. Dazu hatte Ministerpräsident Andrej Babiš allerdings schon vorher klargestellt, dass es beim beschlossenen Ausschreibungsverfahren bleibt. Ich verstehe, dass die USA gerne den Vorrang hätten, aber ich denke, es ist nötig, dass der Wettbewerb transparent und objektiv ist. Im Klartext, der US-Kraftwerksbauer Westinghouse ist ein möglicher Kandidat, der russische Konkurrent Rosatom aber auch. Was China angeht und die Versuche seines Staatskonzerns Huawei in die europäischen G5-Netze hineinzukommen, hält sich Prag noch bedeckt. Bei der Cybersicherheit will man aber stärker zusammenarbeiten. Ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA wäre ebenfalls wünschenswert, so Babiš. Deutlich wurde bei den Gesprächen aber auch, dass Tschechien die zunehmende Polarisierung zwischen den USA auf der einen und China und Russland auf der anderen Seite mit einem gewissen Unbehagen verfolgt.
Peter Lange über den Besuch von US-Außenminister Pompeo in Tschechien. Tonnenschwere Eisenbahnwaggons geraten außer Kontrolle und kippen teilweise um. Bei dem Unglück an der schottischen Nordseeküste sind mindestens 3 Menschen ums Leben gekommen. Thomas Schwickhofen.
Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte, 3 Menschen sind bei dem Zugunglück in Schottland ums Leben gekommen. Das bestätigte Brian McAleese von der Bahnpolizei.
Very sadly, despite the best efforts of paramedics, we can confirm that 3 people have been pronounced dead at the scene.
Einer der 3 sei der Lokführer gewesen, zu den anderen beiden gab es keine weiteren Angaben. 6 Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, sie haben nach Angaben der Behörde aber keine schweren Verletzungen. Augenzeugenberichten zufolge fuhr der Zug in einen Erdrutsch und sackte dann zum Teil eine Böschung herab. Auf Luftbildern ist zu sehen, wie mehrere Waggons kopfüber liegen, einige am Gleis, einer in der Böschung. Nigel Harris von der Fachzeitschrift Rail Magazine.
Somewhere south of Stonehaven, the driver, the weather was apparently...
Südlich von Aberdeen gab es Hinweise, dass ein Erdrutsch die Gleise blockiert. Daraufhin hat der Zugführer die Lok angehalten und ist wieder umgedreht Richtung Aberdeen. In der Zwischenzeit hat sich aber auch noch ein Erdrutsch an einer Stelle aufgetürmt, die er bereits passiert hatte. Und so kam es zu dem schrecklichen Unglück.
And then that caused this terrible incident.
Die Gegend südlich der schottischen Öl- und Hafenstadt Aberdeen ist von den Unwettern, die zuletzt über Schottland niedergingen, besonders heftig betroffen. Auf Spekulationen über die Unglücksursache will sich die Polizei aber nicht einlassen. Wir verstehen, dass es viele Fragen gibt, sagt Brian McAleese, und wir werden eng mit allen Fachleuten zusammenarbeiten. Es wird jetzt eine Untersuchung geben. Daran werden mehrere Behörden beteiligt sein. Es wird darum gehen, herauszufinden, wie es zu der Entgleisung des Zuges kommen konnte. Die Bergungsarbeiten am Unglücksort waren nicht einfach. Er liegt in einer Talsenke, umgeben von Wald und engen landwirtschaftlichen Pfaden. Ganz schwer, da von außen heranzukommen, sagt Andrew Bowie, der Unterhausabgeordnete des schottischen Wahlkreises. Das ist eine unglaublich ländliche Gegend. Wir haben landwirtschaftliche Betriebe, wir haben viele Wälder. Und das macht den Zugang für die Rettungskräfte extrem schwierig. And it will make accessing the site incredibly difficult for the emergency services. Der Zug verfügte über je eine Zugmaschine vorn und hinten sowie vier Waggons in der Mitte. Er war fahrplanmäßig auf dem Weg von Aberdeen nach Glasgow. An Bord befanden sich einschließlich der Bahnmitarbeiter 12 Menschen.
Aus London war das der Bericht von Thomas Spickhofen. Jan, fehlt jetzt noch der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungen von morgen. Alexandra Eul hat sie zusammengestellt. Sprecher ist Joachim Eich.
Zentrales Thema in den Kommentaren ist die Ankündigung des demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, im Falle seiner Wahl die Senatorin Kamala Harris zu seiner Stellvertreterin zu machen. Es wird eng für Donald Trump, erklärt die Volksstimme aus Magdeburg und führt aus: Mit Kamala Harris an seiner Seite steigen die Chancen für Joe Biden, das liberale, multikulturelle und jüngere Amerika ausreichend zu mobilisieren. Auch die Augsburger Allgemeine begrüßt Bidens Entscheidung. Zuvor standen bei allen Unterschieden zwei weiße Männer jenseits der 70 gegeneinander. Nun kommt mit Harris das Jüngere, das Weibliche und das Schwarze Amerika ins Spiel. Die Tochter einer indischen Mutter und eines jamaikanischen Vaters hat das Potenzial, der bislang wenig aufregenden Kampagne von Biden einen Energieschub zu verpassen. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden glaubt ebenso, die Nominierung könne eine Wende bringen. Nicht nur, weil sie die erste schwarze Frau in dieser Funktion ist und im Gegensatz zu allen anderen Mitspielern geradezu jung. Sie gilt als hochintelligent und einfühlsam, aber vor allem ist die US-Senatorin und gelernte Staatsanwältin in 1-zu-1-Situationen eine Macht. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg nennt die Co-Kandidatur ein Versprechen in mehrfacher Hinsicht. Ein Versprechen an Afroamerikaner, ein Versprechen auf einen atemberaubenden sozialen Aufstieg und ein Versprechen an die Frauen. Alles ist möglich. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung reagiert zurückhaltend. Am Ende ist es wohl so, dass die Wähler der Nummer 2 lange nicht die Bedeutung zumessen, wie es die allgemeine Aufregung suggeriert. In diesem Jahr ist die Wahl ein Referendum über Donald Trump. Nichts anderes, nur das. Und nun zu einem anderen Thema, den angestiegenen Corona-Fallzahlen in Deutschland. Aufklärung und Vernunft sind die einzige Chance im Kampf gegen die Pandemie, mahnt die Frankenpost aus Hof. Denn das nervige Virus ist leider nach wie vor sehr real. Sprich, ohne Abstand, Hygiene, Maske und die Testpflicht für Reisende aus Covid-19-Risikogebieten geht es nicht. Die Heilbronner Stimme fordert härteres Durchgreifen. Es wird höchste Zeit, dass die Behörden konsequenter gegen Regelbrecher vorgehen, wie es einige Bundesländer jetzt angekündigt haben. Mehr Kontrollen in Bus und Bahn, erhöhte Polizeipräsenz im öffentlichen Raum, saftige Bußgelder. Nur so kommt man dem egoistischen Partyvolk bei. Und der Reutlinger Generalanzeiger notiert: Die Angst vor Herbst und Winter geht um, wenn sich das Leben vermehrt in Innenräumen abspielt und die Infektionsgefahr damit steigt. Es wäre zu schön, wenn eine Impfung schon bald alle Probleme lösen könnte.
Soweit die Presseschau. Ja, und das war's von der Sendung. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Dankeschön fürs Zuhören. Danke für Ihr Interesse, sagt Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut durch diese Nacht.